Und nun zum Sport.
Der FC Bayern hat in einem Heimspiel kein Tor erzielt, das gab es zuletzt vor fast 4 Jahren. Das 0:1 gegen Bremen hat die Rückrundenpläne der Münchner jäh durchkreuzt und vieles in dieser Partie wirkte so gar nicht Bayern-like. Der Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen auch nicht, denn der beträgt mittlerweile 7 Punkte. Das ist eine ganze Menge und es stapeln sich Fragen über Fragen an Spieler und Verantwortliche in München. Wie will man die starken Leverkusen im Titelrennen noch einholen? Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Warum zeigt das Team sein Können nicht konstant? Und wie geht Trainer Thomas Tuchel damit um? Antworten versuchen wir heute bei Und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Es begrüßt Sie Jonas Beckenkamp und ein warmes Willkommen auch an unsere Experten Philipp Zeldorf und Sebastian Fischer.
Hallo.
Hallo.
Ich würde gerne mit Philipp beginnen. Du hast uns ja als SZ-Fußballreporter im Westen das Wochenende verfolgt. Wie unheimlich kommen dir denn inzwischen diese Leverkusener vor und wie verwundbar im Vergleich dazu der FC Bayern?
Ja, der Vergleich drängt sich auf. Unheimlich sind mir die Leverkusener eigentlich überhaupt nicht, weil das ist alles sehr reell und sehr irdisch, was die machen. Auch wenn es einem manchmal verblüfft, wegen einer geballten Menge an Raffinesse und auch teilweise spielerischer Perfektion. Aber das alles folgt einem klaren strategischen Schema und einer Historie in dieser Saison, die ja auch in die vorige Saison hineinreicht. Und das ist überhaupt nicht so, dass man das Gefühl hat, Mensch, die haben aber einen Wahnsinnsdusel, dass sie jetzt zum wiederholten Male in der Nachspielzeit den Siegtreffer machen, sondern das liegt irgendwie so in der inneren Logik ihres Stils. Es ist einfach eine Mannschaft, die wahnsinnig begeisternd spielt, aber sich eben auch selbst an dem eigenen Fußball erfreut und auch begeistern kann. Und damit ist bereits ein Unterschied zum FC Bayern erkennbar, dessen Fußball nicht nur jetzt am Sonntag war es, ja, sondern eigentlich während der gesamten Saison immer wieder erkennbar eine gewisse Freudlosigkeit ausstrahlt und einen gewissen Überdruss fasst. Man hatte das Gefühl, die machen alle ihre Arbeit und weil sie natürlich alles hervorragende Fachkräfte sind, wird die dann auch meistens erfolgreich abgeliefert. Aber es sieht selten nach eben Vergnügen aus und nach einem spielerischen Rausch oder gar. Das ist etwas, was dem FC Bayern in dieser Saison, finde ich, fehlt.
Dann fragen wir mal Sebastian, der ja im Stadion war, gestern gegen Bremen. Also so einen blutleeren FC Bayern, den hat man lange nicht gesehen. Ich habe es ja eingangs erwähnt, seit 4 Jahren hat man zu Hause eigentlich immer ein Tor geschossen. Zuletzt, glaube ich, ein 0-0 gegen Leipzig. Das ist wirklich ewig her. Wie hast du das erlebt gestern?
Ja, es gab mal so ein Spiel in der vergangenen Saison, noch unter Julian Nagelsmann. Da haben sie gegen Köln erst in der letzten Minute durch einen Fernschuss von Jo Kimmich ausgeglichen. Das war zwar ein anderer Fußball damals noch, aber ein bisschen hat es mich daran erinnert. Ein bisschen schlechter war es dann jetzt gegen Bremen noch. Was dem Team fußballerisch fehlt, fragst du, das ist genau das, was Philipp gesagt hat. Gerade bei Leverkusen ist diese Strategie sofort erkennbar. Ich fand dieses Zitat von dem Leipziger Trainer Marco Rose so anschaulich, also dem Gegner am Wochenende, der gesagt hat, du kannst auch 4 Spieler so verschieben in der Defensive, dass sie die Leverkusener am Ball attackieren, aber dann positionieren sich die Leverkusener eben so, dass 5 anspielbar sind. Also man hat den Eindruck, die Gegner können, sobald die Leverkusener im Ballbesitz sind, da so ein bisschen machen, was sie wollen. Leverkusen lässt sich nicht beirren, spielt weiter einen sehr hochwertigen Fußball mit einem klaren Plan. Und jetzt bei den Bayern, natürlich wäre es jetzt zu plump zu sagen, die haben keinen Plan. Natürlich haben die auch einen Plan, aber die Umsetzung ist halt auf jeden Fall nicht so überzeugend. Und es wirkt halt so, dass gerade gegen solche tiefstehenden Gegner wie Bremen, ich kann gar nicht jetzt genau analysieren, in welcher Spielphase es da fehlt, aber sie kommen halt nicht in die Situation, dass sie irgendwie den Ball in die sogenannte Tiefe spielen, dass sie reihenweise Torchancen kreieren, sondern es ist immer, man hat den Eindruck, es braucht dann immer eine Einzelaktion, wie es zum Beispiel auch gegen Hoffenheim war, als Jamal Musiala überragend war. Und jetzt gestern war halt ausnahmsweise mal kein Einzelspieler überragend und gleich ist es wirklich so, wie es der Vorstandschef Dresen so sehr einfach ausgedrückt hat, sehr langweiliger Fußball. bis auf die Schlussphase, wo sie dann alles nach vorne geworfen haben und zwangsläufig zu Chancen gekommen sind. Also dem FC Bayern fehlen da auf jeden Fall einige Facetten im Spiel, so kann man das, denke ich, schon sagen. Wir haben ja schon auch, also ich fand schon im vergangenen Jahr zum Ende des Jahres hin, hat man schon auch eine positive Entwicklung bei den Bayern gesehen. Es gab auch schon überzeugende Spiele. Ich fände es jetzt ein bisschen zu einfach zu sagen, ja, das hat sich ja total angedeutet. Es hat sich sicherlich in ein paar Spielen angedeutet, die ähnlich waren von der Konstellation wie jetzt das Bremen-Spiel. Aber zum Beispiel gegen Stuttgart, als sie mal auf Konterfußball umgestellt haben, waren die Bayern schon sehr überzeugend. Also es gibt schon auch Spiele, wo dieser Bayern-Fußball sehr gut funktioniert, aber es gibt auf jeden Fall auch welche, wo es nicht so ist. Das haben wir gestern deutlich gesehen.
Wenn man da mal anknüpft, also langweiliger Fußball. Thomas Müller hat, glaube ich, gesagt, da war kein Leben drin. Philipp, das sind ja schon recht harte Urteile, auch in eigener Sache. Ist der FC Bayern sich dessen bewusst, also dieses Problems, dass sein Fußball ja manchmal nicht so richtig funktioniert? Oder tut man sowas eher als Einzelfall ab?
Offensichtlich ist man sich des Problems bewusst. Also wenn der Vorstandschef sagt, wir haben 70 Minuten langweiligen Fußball gespielt, dann ist das ja wirklich ein Urteil, das an Schärfe kaum zu überbieten ist. Das ist deswegen auch so treffend, weil es jetzt sich nicht eben gegen den Trainer richtet oder was weiß ich, gegen den Chefeinkäufer, der keine aufregenden Spieler besorgt hat, oder eben auch gegen einzelne Spieler der Mannschaft, sondern es wertet halt die Gesamtleistung ab und ja, disqualifiziert sie regelrecht. Also das fand ich schon echt bemerkenswert, dieses Urteil, und weil es eben auch so vom gängigen Duktus abgewichen ist. Also ich glaube, dass aus, dass sich zumindest diejenigen, die in der FC Bayern so am Herzen liegt, im kleineren Kreis halt, dass denen das schon bewusst ist. Und ja, das ist halt nicht umsonst auch Thomas Müller, der irgendwie darauf hinweist, dass da eben ein entscheidendes Element zumindest am Sonntag gefehlt hat. Also eben sprich so die Leidenschaft fürs Spiel und die Leidenschaft dann auch für den Club, bei dem alle engagiert sind. Es gab doch auch diese Szene, wo Müller ein Interview abgebrochen hat, weil im Hintergrund ein fröhlicher Bremer Kollege, der Niklas Stark, glaube ich, vorbeilief und sich irgendwie an Musik erfreut hat. Und ja, da hat der Müller, der war, irgendwo hieß es dann, ja, der sei jetzt wieder beleidigt, der sei beleidigt gewesen, war er aber gar nicht, sondern der hat halt irgendwie festgestellt, ja, die haben gute Laune und wir nicht. Und die haben eben auch ja diese gute Laune auch verdient und wollten die halt eben auch erreichen, ne? Und das vermisste er, glaube ich, so ein bisschen bei einigen seiner Mitspieler. Und ja, da wiederhole ich das, was ich eben gesagt habe. Ich finde, man hat öfter so das Gefühl, die Bayern, das sind schon alles ordentliche Profis und so, aber sie lassen irgendwie die Freude am Beruf manchmal vermissen. Und das ist einfach ein Element, das unerlässlich ist.
Wir haben immer Freude am Beruf hier im Podcast bei Union zum Sport. Sebastian, zuletzt waren die Bayern ja im Trainingslager und hatten eigentlich auch da Freude an ihrem Beruf, an der Algarve in Faro, da war es schön warm. Angeblich hat alles blendend funktioniert. Thomas Tuchel hat ja eigentlich gesagt, die Mannschaft ist gut drauf, hat gut trainiert. Woher dann diese allgemeine Lähmung plötzlich, als es dann gegen Bremen ging? War es dann irgendwie zu kalt oder gibt es da irgendwie Stimmungsschwankungen? Wie waren deine Beobachtungen?
Ja, das ist die gute Frage, die sie sich jetzt da beim FC Bayern auch stellen oder die sie sich auch schon länger stellen. Das war auch nach dem Spiel wieder das Thema. Es ist schon seit Wochen ein Thema, dass Thomas Tuchel immer auffällig die Trainingsleistungen lobt und dass da alles immer ganz hervorragend aussieht, was man schwierig beurteilen kann, weil das eher im Verborgenen stattfindet. Man kann ja immer nur so an irgendwelchen Stellwänden vorbei einen Blick aufs Bayern-Training erhaschen. Er sagt immer, da läuft super und sie kriegen es nicht auf den Platz gebracht. Das ist jetzt durchaus auch ein gängiges Phänomen im Fußball, aber von den wettkampferprobten Bayern kannte man das so bislang wirklich nicht. Jedenfalls wäre es mir neu, wenn es mal eine Bayern-Mannschaft gab, der das ähnlich ging. Ich glaube schon, also entweder haben sie das sehr gut geschauspielert in den Fotos aus Portugal. Ich glaube schon, dass sie da auch durchaus Spaß entwickelt haben. Man kann sich's denken, auf jedem zweiten Foto hat Thomas Müller irgendwie gelacht. Aber es ist schon auffällig, es stimmt, was Philipp sagt. Es sieht wirklich nach mieser Laune aus der Fußball. Es liegt vielleicht auch ein bisschen am Wesen des Spiels, der Taktik von Thomas Tuchel. Da tut man ihm vielleicht dann ein bisschen Unrecht, wenn man es mit schlechter Laune beschreibt. Es war ja lange das Problem der Bayern, dass sie, gerade unter Julian Nagelsmann war es so fußballerisch das Problem, dass sie manchmal zu sehr Hurra-Fußball gespielt haben, dass dann die Konterabsicherung nicht so seriös war. Das ist unter Thomas Tuchel eigentlich viel besser geworden mit diesem auf Kontrolle bedachten Spiel. Aber jetzt hakt es eben am anderen Ende gefühlt. Und das ist für den FC Bayern und das Selbstverständnis, da auch die Zuschauer zu unterhalten, vielleicht dann doch noch ein bisschen unangenehmer.
Weil mir gerade ein Gedanke kommt, und den sollte man eins auch nicht vergessen, ne? Wir erwarten natürlich auch immer, dass der FC Bayern eigentlich 34 Spiele in der Saison seine volle Überlegenheit ausspielt, und wenn das mal nicht der Fall ist und sogar mal eins verloren geht, dann gilt das als mindestens als Krisenzeichen. Es ist ja andererseits schon auch so, dass die Hinrunde nach Punkten gerechnet ja absolut auf Bayern-Level war. Also man muss sich dazu denken, dass ja das Spiel gegen Union Berlin, das noch aussteht, dann vielleicht weitere 3 Punkte bringt, und dann hätten die Bayern immerhin, ich glaube, die 4. beste Hinrundenbilanz ihrer Geschichte erreicht. Also das Erscheinungsbild steht in gewissermaßen im Gegensatz zum Ertrag auch, ne? Sieht man natürlich auch ab vom Pokal aus. Das ist immer ein Schatten, der über diese Saison schon liegen wird. Aber darauf wollte ich einfach nur mal hinweisen. Es wird halt auch manchmal einfach ein irdischer Tag zur Last gelegt.
Ja, also es stimmt natürlich, Philipp, ne? Es gibt noch ein Spiel. Die Bayern haben 7 Punkte Rückstand auf Leverkusen. Wenn sie Union schlagen, dann sind es nur noch 4 nach meiner Rechnung. Sebastian, aber sprechen wir noch mal kurz über Thomas Tuchel. Wie hat er denn jetzt dieses Spiel gegen Bremen analysiert, und wie sehr siehst du ihn auch in der Verantwortung, dass es eben doch ab und zu solche Durchhänger gibt, wie im Pokal in Saarbrücken oder wie gegen Frankfurt, wie auch im Supercup, glaube ich, im Sommer noch gegen Leipzig, als man verloren hat. Also solche Spiele, hat er da die richtigen Kniffe bisher?
Also er hat es noch gar nicht analysiert, das war eigentlich das Auffälligste. Er konnte das noch gar nicht analysieren, er hat es erstmal so zur Kenntnis genommen und beschrieben, was alle gesehen haben. Die Analyse, ganz ähnlich wie bei dem 1:5 gegen Frankfurt, die wird dann jetzt wahrscheinlich gerade stattfinden, und er wird darüber berichten vor dem Unionsspiel. Natürlich ist er in der Verantwortung, das leugnet er, glaube ich, selbst auch gar nicht. Es ist immer die Frage, ob es vielleicht jetzt seine Verantwortung ist, dort mehr Facettenreichtum ins Angriffsspiel zu bringen, oder ob das die Spieler halt wirklich einfach nicht auf den Platz bringen. Auch dann muss er halt sozusagen seine Ansprache verändern, auch dann ist es seine Verantwortung. Und ja, meine These wäre eben, dass dieses Spiel, was er jetzt bei den Bayern anfängt, ja immer noch zu prägen, auch erst, dass es eben auf mehr Kontrolle bedacht ist, und dass das dann natürlich gleichzeitig daran krankt, dass das Spektakel, das nach Freude aussieht, dann, dass es daran ein bisschen fehlt. Das ist vielleicht inbegriffen, aber natürlich soll es dann nicht so aussehen wie jetzt gegen Bremen. Also um die Frage nochmal einfach zu beantworten, natürlich ist er in der Verantwortung, und ich glaube, er wird auch was ändern, mindestens die Aufstellung. Es waren ja jetzt auch ein paar überraschende Wechsel, die er zum Jahresstart vorgenommen hat drin. Ich glaube zum Beispiel, dass jetzt dieser Versuch mit Rafael Guerrero neben Kimmich auf der 6, da kann ich mir vorstellen, dass er dort schon nochmal auch auf Leon Goretzka jetzt wieder zurückgreifen wird. Ob das jetzt die große Veränderung bringt, ob das gute Laune im Bayern-Spiel bringt, vielleicht auch nicht unbedingt. Aber er wird auf jeden Fall, er muss jetzt natürlich darauf mit Veränderung reagieren, das glaube ich schon.
Wenn man mal die Punkteschnitte der vergangenen Bayern-Trainer betrachtet, dann liegt Thomas Tuchel da recht weit hinten. Also Hansi Flick hat die meisten Punkte geholt, ich glaube etwas über 2,5 im Schnitt pro Spiel. Nagelsmann und Kovac war auch noch besser als Thomas Tuchel. Philipp, man muss ja schon irgendwie sich mal fragen, wann beginnen denn da Prozesse des Bröckelns bei den Verantwortlichen des FC Bayern, dass man auch erkennt, naja, also die Ausbeute ist bis jetzt noch nicht so pralle.
Wenn das jetzt wieder die Logik ist, dass an den Trainer gezweifelt wird und Punkteschnitte gegeneinander aufgerechnet werden, nicht als Kritik an dich gerichtet natürlich, aber das ist ja dann jetzt das übliche Vorgehen eigentlich, ja, dann wird das den FC Bayern nicht ins Glück führen, fürchte ich. Denn das kann es dann auch nicht sein, dass jedes Mal nach einem Jahr am Trainer gerüttelt wird. Ja, Tuchel ist ein exzellenter Trainer, Nagelsmann ist ein exzellenter Trainer. Hansi Flick ist ein anderes Kapitel jetzt in Bezug auf den FC Bayern, ist ein Spezialfall. Aber es liegt ja dann doch offenbar auch so ein bisschen am Geist des Ortes und an den Spielern, die der FC Bayern zur Verfügung hat und am Kader, den der FC Bayern aufstellt. Das ist ja ein Thema, das in gewisser Weise auch einem Dauerumbruch gerade unterworfen ist. Also wer plant die Einkäufe, wer gestaltet das große Bild vom Spielerkader? Da wechseln die Akteure ja im Moment in relativ rapidem Tempo. Jetzt kommt der nächste Sportvorstand, Max Eberl, der Sportchef Christoph Freund, der kam, nachdem der Kader für diese Saison komponiert war und rückt dann jetzt sozusagen eine Stelle zurück. Im Sommer hat es einen Transferausschuss geregelt, in dem dann Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge das letzte und entscheidende Wort hatten. Und davor musste sich Hasan Salihamidzic dann auch irgendwie teilweise in politischen Stürmen behaupten als Sportvorstand. Daran sieht man halt auch, dass diejenigen, die so den Hintergrund gestalten, also die sportliche Substanz herstellen, dass die halt auch permanent in entweder wackeligen Beziehungen zum Club stehen oder eben unter äußerem Druck oder eben sich gerade erst einarbeiten und vielleicht eben dann auch absichtlich ein bisschen aus der Verantwortung genommen werden, so wie Freund, der halt eben pünktlich zum Abschied der Transferperiode kam, so wie Eberl jetzt, der im Frühling kommt, nachdem das Wintergeschäft erledigt ist. Das kann man alles begründen. Das hat auch, da gibt es auch positive Argumente anzuführen. Nur mir erscheint es so, als ob eben an diesen sehr, sehr elementaren Positionen keine richtige Linie erkennbar ist oder keine Zuverlässigkeit erkennbar ist. Das ist, glaube ich, das wichtigere Wort. Und darunter leidet letztlich das ganze Gebilde FC Bayern. Man hat ja immer das Gefühl, der Kader ist so ein, ja, der enthält so improvisierte Elemente und der Trainer muss dann immer so das Beste daraus machen und muss Lücken füllen. Ne? Und das hat Tuchel ja nun auch hinreichend beklagt. Und es ist auch seine Aufgabe, das zu tun. Es gibt keinen Grund, ihn jetzt zu bedauern. Aber das sind halt eben auch Ursachen für das am Ende ja unbefriedigende Bild, das der FC Bayern abgibt und auch von sich selbst hat.
Ich würde gerne, Sebastian, nochmal in den Kader reinblicken. Es gibt ja ganz konkret auch Spieler, die vielleicht nicht in Topform agieren, sag ich mal, oder verletzt sind und waren. De Ligt war verletzt, jetzt spielt er wieder, noch nicht so ganz überzeugend. Alphonso Davies hat sich da gestern auch von Mitchell Weiser ausspielen lassen in der Verteidigung beim Gegentor. Gnabry, lange verletzt, noch kein Saisontor, glaube ich. Müller und Goretzka, Ersatz. Also, wie siehst du das Leistungsniveau in diesem Kader? Gibt es da noch Potenziale, die Thomas Tuchel auch noch irgendwie schöpfen könnte, müsste?
Ja, das sind natürlich alles Geschichten für sich. Viele Spieler haben tatsächlich so ein bisschen mit sich selbst zu tun. Es gibt aber auch Spieler, die diese Form stark sind eigentlich dem gegenüber. Also Leroy Sané spielt ja eine der besten Saisons überhaupt in seiner Karriere bislang. Jamal Musiala ist sehr gut in Form. Harry Kane war jetzt gestern wirklich ausnahmsweise mal schwach. Ist das aber sonst eigentlich auch nicht. Aber klar, es gibt durchaus Problempositionen. Es gibt immer noch diese Position auf der 6, wo Thomas Tuchel sich jetzt zwar dafür entschieden hat, diplomatisch zu sagen, er will jetzt doch keinen neuen Spieler, aber seine Analyse aus dem Sommer, dass da ein gewisser Spielertyp, ein positionshaltender, defensiver Sechser fehlt, diese Analyse ist schon immer noch, die wird er schon immer noch für zutreffend halten, denke ich. Und was einzelne Spieler angeht, Alphonso Davies hat tatsächlich auch nicht spielt nicht so eine stabile Saison, Und gestern das Gegentor war sicherlich Abbild davon. Klar, das spielt alles damit rein. Es ist aber auch gewisserweise irgendwie auch normal, dass Spieler halt Formschwankungen unterliegen. Ich würde das jetzt bei keinem noch so als so dramatisch irgendwie beschreiben, dass jetzt da ein Spieler oder ein zwei, die nicht in Form sind, da wirklich genau das der Grund sind dafür, dass es nicht läuft. Müller, der hast du ja zum Beispiel auch, Thomas Müller hast du ja angesprochen, der ist nur noch Ersatzspieler, aber macht eigentlich das so überraschend gut, finde ich. Also hebt immer das Level, wenn er reinkommt, und nach allem, was man so jetzt beobachten kann, hat er auch keine besonders schlechte Laune, er zumindest nicht, die sich auf die anderen überträgt. Also ich glaube, man muss vielleicht auch noch mal ein, zwei Spiele abwarten, weil wie gesagt, es stimmt alles, und man muss auf hohem Niveau diesen FC Bayern immer kritisieren, das verlangen sie auch selbst von sich. Aber es war eher eine Entwicklung nach oben schon erkennbar in der Hinrunde, und jetzt war es wirklich ein dramatisch schlechtes Spiel, aber Sie können sich da schon auch noch rausholen. Das ist jetzt halt wirklich sehr gefordert.
Bevor wir noch über Leverkusen reden, ein bisschen mehr, Philipp, noch eine Frage, auch vielleicht ein bisschen höher gegriffen. Wenn man den FC Bayern in seiner Entwicklung betrachtet, die Mannschaft, gab ja diese Generation von 2013, die Champions League-Sieger wurde, Lahm, Schweinsteiger, Robben, Ribéry und so, da war diese Gier immer da, von der man so oft spricht und die man so oft beobachten konnte, auch in vermeintlich banalen Fußballspielen. Heute hat man das Gefühl, gibt's andere Charaktere im Team. Beobachtest du auch da so, sagen wir mal, so eine kleine schleichende Entwicklung?
Ja, würde ich schon bejahen, die Frage. Ich erinnere mich an dieses wunderbare Champions League Turnier in Portugal 2020 und die Erfolge, die Hansi Flick damals mit seiner Mannschaft so angesammelt hat. Da hatte man so das Gefühl, der FC Bayern ist so ein bisschen auf dem Höhepunkt seines Glücks angekommen. Auch deshalb, weil diese Mannschaft, die damals das Champions League Turnier und damit die Champions League gewonnen hat, die schien so viel Perspektive zu haben und die strahlte eben auch so eine Zukunft aus. Und das hat sich eigentlich in der Form nicht bewahrheitet. Da standen Spieler wie Kimmich, Goretzka, Kingsley Coman, die standen da so im Blickpunkt, und Alphonso Davies natürlich nicht zu vergessen, von dem jetzt an diesem Wochenende nichts Gutes zu hören war oder über den nichts Gutes gesagt wurde. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass der Eindruck von damals ein komplett verkehrter war und dass diese Generation in Wahrheit gar nichts taugt. Aber so die Erwartung, dass die Bayern wieder mal ein ganzes Stück weiter sind als ganz viele andere Großclubs in Europa, die hat sich eigentlich dann nicht erfüllt. Und das drückt sich ja dann auch in den Ergebnissen im Europacup aus. Und jetzt ist man stattdessen an so einem Punkt, wo Leute eben den Verein vielleicht emotional eher sehen, ne? Fans halt, wo die meinen, es müsste jetzt ein großer Umbruch im Kader her, oder es müsste nicht ein großer, aber es müssten so an entscheidenden Stellen Spieler quasi ausgetauscht werden. Das ist das, was Fans dann in so einer Situation gerne sagen, wenn sie sauer sind, nachdem man ein Heimspiel verloren hat. Ganz abwegig allerdings ist dieses Verlangen auch nicht, weil man hat eben tatsächlich auch das Gefühl, es muss irgendwas passieren, um in dieser Mannschaft Leben zu bringen. Und ja, insofern, ja, es ist ein bisschen auch eine Generationenfrage.
Man muss immer eine Sache, wenn man diesen Vergleich aufmacht mit dieser Mannschaft, die da unter Hansi Flick alles gewonnen hat, man muss immer eine Sache erwähnen, die wir hier, glaube ich, auch schon tausendmal erwähnt haben, die ich auch schon mindestens in 2000 Texten geschrieben habe, aber es ist immer noch aktuell. Damals war halt Thiago der Spieler auf der 6 und David Alaba war der Abwehrchef, und David Alaba haben sie sozusagen emotional, aber auch fußballerisch immer noch nicht so richtig ersetzt, würde ich sagen. Und Thiago ist von seiner ganzen Art sowieso nicht zu ersetzen, irgendwie als Spielertyp. Und genau das ist ja auch die Position, wo immer noch irgendjemand gesucht wird. Und Jo Kimmich das wird auch oft vergessen, würde ich jetzt mal behaupten, war in dieser Mannschaft, zumindest bei diesem Champions-League-Turnier, der Rechtsverteidiger. Und
ja, zum Teil. Nur zum Teil.
Es geht auch eigentlich nur darum, zu sagen, dass diese dass auch gerade Kimmich so als Führungsfigur da eben etwas ausgestrahlt hat. Das will ich ihm jetzt auch nicht absprechen. Er hat seitdem aber längst irgendwie an diesem Anspruch auch schwer zu tragen. Und das sieht man ihm, finde ich, bis heute an. Ob der da jetzt dann Rechtsverteidiger gespielt hat oder woanders, das steht dann gar nicht so wichtig im Vordergrund.
Ja, ich will ihm auch gar nichts Böses. Und ich würde halt sagen, dass darin, ich meine, ist mal die Frage, was verändert man in der Mannschaft? Wo ist da jetzt das Potenzial, noch irgendwie noch was rauszuholen? Es wird ja immer viel drüber gesprochen und auch er selbst sagt dann immer mal wieder was dazu und dass er natürlich lieber im Mittelfeld spielt, aber sich auch gar nicht wehrt gegen die Rechtsverteidigerposition. Es ist ja auch in der Nationalmannschaft wieder ein Thema. Ich glaube halt, dass darin zumindest mal ein Hebel liegt, weil sie werden jetzt nicht sozusagen, Tuchel wird nicht seinen kompletten Stil umkrempeln, es wird auch nicht die ganze Mannschaft umgekrempelt, aber sozusagen, es ist ja die Rechtsverteidigersuche ist ja auch gerade wieder aktuell und die Sechsersuche wird spätestens im Sommer wieder aktuell und ich glaube halt, dass darin durchaus ein Potenzial liegt, wenn man das mal dauerhaft ausprobiert, Kimmich auf diese Position zu stellen. Ich glaube, das ist halt von den vergleichsweise wenigen Hebeln, die man dann noch hat in so einer Mannschaft, die ja trotz allem immer noch gut besetzt ist, ist das halt durchaus eine plausible Option. Naja, aber ist irgendwie auch schon ein alter Hut.
Dann sprechen wir noch kurz über einen neuen Hut, nämlich Bayer Leverkusen. Philipp, du hast sie jetzt in der Saison auch schon oft gesehen und wir haben eingangs ja gehört, dass du sehr viel von diesem Team hältst und auch von dem Trainer Xabi Alonso. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, nochmal was genau, welche fußballerischen Qualitäten dieses Team eben hat? Ich erinnere mich jetzt gegen Leipzig, also dieses 3-2 am Samstag, was ein super Spiel war. Kurzpassphasen, 3-4 Minuten, wo der Ball einfach hin und her lief. Also sind das so diese Merkmale dieses Fußballs?
Ja, das Passspiel gehört zum wichtigsten methodischen Teil von Xabi Alonso's Programm. Ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben, ja, diese Selbstverständlichkeit, mit der da die Bälle eben über den ganzen Platz hinweg ausgetauscht werden zwischen Verteidigern, Mittelfeldspielern und Angreifern und zurück, bis dann irgendwann sich die Lücke auftut, um einen Ball lang zu spielen, steil zu spielen, einen Mitspieler zu schicken etc. Das Personal dafür ist einerseits da, ja, es sind exzellente Fußballer, natürlich Wirtz vorneweg, Granitxaka, Grimaldo, Palacios, das sind auch wirklich sehr, sehr gute Fußballer. Aber man sieht es eben auch, dass jeder einzelne Abwehrspieler aus der bevorzugt ja im Dreierverbund auftretenden Defensive, also mit Tah im Mittelfeld, in der Mitte und dann Kossounou und Tapsoba an seinen Seiten. Im Moment sind letztere ja beim Afrika Cup, dann spielen da jetzt wie am Samstag Stanisic und Hinkapié. Und man hat das Gefühl, wenn dann eben mal einer da nicht mitmacht, dann bedeutet das kein Systembruch. Oder nicht, man hat nicht nur das Gefühl, das ist so. Und das andere ist, dass eben diese Abwehrspieler eben auch in der Lage sind, öffnende Bälle ins Mittelfeld oder auch in die Spitze zu spielen, damit einfach Raum zu schaffen. Und das Ganze eben auf einem extrem hohen ästhetischen Niveau, das ist ja das Schöne daran, dass man diesen Leverkusenern in dieser Saison zugucken kann, ohne dass sie aufs Tor schießen und trotzdem sich daran erfreuen kann, wie gut das aussieht. Und gleichzeitig muss man ihnen dafür Komplimente machen, dass das eben kein Selbstzweck ist. Sie spielen nicht schön, um gut auszusehen, sondern sie spielen sehr gut, um dann irgendwann auch schöne Tore zu schießen. Und man konnte ja am Samstag zum letzten Mal, glaube ich, die Auswahl der Tore des Jahres in Augenschein nehmen. Da waren einige natürlich wirklich hervorragende Tore dabei. Marius Bülter zum Beispiel für Schalke 04. Ich mache gleich mal Werbung. Aber das schönste Tor, muss man offen und ehrlich sagen, wie der Karl-Heinz Rummenigge gerne zu sagen pflegt, das schönste Tor hat Florian Wirtz gegen den SC Freiburg geschossen, indem er da von außen in den Schraufraum eingedrungen ist und ungefähr 5 Spieler Schwindelanfälle beigebracht hat, um ihn dann auch noch mit links in die äußere Ecke zu schießen, den Ball. Das ist wirklich eine grandiose Mischung aus Mannschaftsspiel und aus Individualismus. So, und jetzt kommen wir natürlich an den Punkt, wo es ernst wird. Nach 18 Spieltagen steht Bayer also unweigerlich mindestens 4 Punkte vor den Bayern auf Platz 1. Das heißt, es werden natürlich jetzt die Erwartungen von Spieltag zu Spieltag größer, dass sie bitteschön ihr Niveau halten und auch ihren Status bestätigen. Und das macht die Sache natürlich dann, das schafft einfach andere Voraussetzungen. Es wird irgendwann natürlich der ganz simple Erfolgsdruck ein Teil des Ganzen werden. Der ist natürlich jetzt schon da in gewisser Weise, aber je ernster es wird, umso größer wird er natürlich. Und dazu kommen eben jetzt so diese Beschwerden, die sich im Laufe einer Saison einstellen. Zum Teil war man ja bereits darauf vorbereitet, dass Leute beim Afrika-Cup fehlen werden, durch den Afrika-Cup fehlen werden. Jetzt kommt noch der eine oder andere Verletzte dazu, dass der Victor Boniface in dieser Saison quasi gar nicht mehr spielt, ist ein ganz großes, ein ganz großes Problem einfach, weil Boniface als variabler Stürmer sehr viel bewegt hat vorne und dem Gegner sehr viel Mühe gemacht hat. Der Patrick Schick ist natürlich jetzt wirklich nicht der schlechteste Ersatzmann. Er spielt aber ganz anders und ist eben nicht so ein Stressfaktor für den Gegner wie Boniface. Und jetzt ist Palacios am Samstag verletzt rausgegangen und fehlt offenbar, wie Bayer Leverkusen mitgeteilt hat, einstweilen. Das kann bedeuten 3 Tage oder auch 6 Wochen. Und ich glaube nicht, dass es 3 Tage sein werden. Und der Ezequiel Palacios ist eben so neben Granit Xhaka einfach so das Kernelement des Leverkusener Spiels. Und wenn sich solche Ausfälle häufen, dann wird natürlich zwangsläufig irgendwann eben der Glanz leiden. Oder ja, es wird schwieriger werden. Punkt.
Also noch haben sie ja kein Spiel verloren, soweit also dann die Lage bei Bayern und vor allem bei den Leverkusenern, die ein bisschen enteilt sind. Am 10. Februar geht es dann im direkten Duell wohl schon sehr entscheidend um die Meisterschaft. Davon kann man, glaube ich, ausgehen, selbst wenn die Bayern dann wieder auf 4 Punkte dran sind. Also, dann würde ich sagen, bis dahin hören und lesen wir sicher auch wieder von Sebastian und Philipp. Euch beiden vielen Dank fürs Dabeisein und danke auch an unsere umsichtige Produzentin Annika Binger. Und wer uns schreiben will, erreicht uns unter podcast@sz.de. Ich sage danke fürs Einschalten und bis bald.